Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Nach einer mehrwöchigen Sommerpause sind wir zurück.
Juhu!
Are back, Stefan! Stefan!
Und wir sind uns im HB schon um den Hals gefallen.
Wie habe ich mich gefreut,
dich wieder zu sehen. Ich musste dich gerade auflüpfen und umdrehen, mindestens in Gedanken.
Reunited!
Ja. Hey, ich habe mich so gefreut, dass es endlich wieder losgeht, dass ich irgendwie heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht bin und einfach nicht mehr schlafen konnte. Ich habe mich wieder so richtig gefreut, dass es losgeht.
Ja, ich habe irgendwie gesehen, dass du irgendwie 5:36 die ersten Terminanfragen geschickt hast. Ich denke, da ist einer aber wieder von
Nein, ich habe also schon vorher fertig und einfach gedacht, hey, wenn ich jetzt auf Senden drücke, dann denken alle, ich bin komplett und bin manisch oder so.
Oh Mann, nein, ich habe schon ein bisschen mehr gekämpft, ehrlich gesagt. Heute, wo der irgendwie um 20:06 in den Wecker ab ist, habe ich gedacht, okay, sind wir wieder zurück. Ich bin ja kein Langschläfer eigentlich.
Ja, gar nicht.
Aber so, also mehr als 9 Uhr bei mir gar nicht, aber so irgendwie so bis nach der 8 ein bisschen füßeln oder so ist eben schon noch geil. Oder? Ist eben
schon noch geil. Ich habe glaube einfach so extrem Ferien gemacht, also weißt du, so einfach völlig abgeschaltet.
Ja.
Auch wirklich irgendwie selten RevLab-Sachen verfolgt auf Facebook oder Instagram oder irgendetwas. Sowieso sehr wenig auf Facebook und Instagram gewesen. Und bin jetzt irgendwie so ein bisschen wie ausgehungert und freue mich mega.
Ja, aber das ist ja gut, das ist eigentlich gesund.
Ja, du hast ja auch Ferien gemacht, mit deutlich mehr Wasser als ich, habe ich gesehen.
Ja, also jetzt musst du schon wieder, oder, heute Morgen kommt er schon wieder mit irgendwie, ja, wie fest er geschwitzt hat in den Sommerferien und so. Ja, das stimmt, wir haben uns, weil wir ja eigentlich die Ferien halt ein halbes Jahr vorher haben müssen planen mit den Kindern und so und nicht haben wollen so spontan uns noch irgendwie auf Abenteuer einlassen, haben wir dann gesagt, wir spielen safe und gehen nicht auf Spanien oder Italien, sondern ins Wallis, in die Schweizer Berge. Es war sehr schön gewesen, aber eben wetterlich durchzogen, muss man so sagen, und eher kühl. Ja. Wir waren ja auf 1600 Meter und da ist dann die Nacht schon recht frisch geworden.
Und am Thunersee sind wir noch gesehen?
Ja, oder? Thunersee, genau. Das war aber wunderschön gewesen. Gerade Woche bevor alles überschwemmt
war. Genau,
irgendwie 3 Tage später hast du gar nicht mehr dort hin, weil alles das Wasser über die Ufer getreten ist.
Mega krass. Ich habe irgendwie wirklich recht Glück gehabt diesen Sommer. Also wir waren am Lago Maggiore, wo in der Schweiz alles überflutet ist, und sind dann heim in die Schweiz, wo dort das ganze Wasser ist gekommen. Also von dem her, ja,
aber das,
man kann nicht sagen, gut geplant, einfach
nein,
viel Schwein gehabt.
Aber ich muss auch sagen, das gönne ich dir nach der letztjährigen Sommerferien von
hey,
Herzen.
Fuck, das sind die schlimmsten Sommerferien
im letzten immer Jahr. So nach dem Motto, zur falschen Zeit am falschen shit. Ort, irgendwie, wo der Kettensägenmörder im Wald um Gott,
Scheiße,
sind ja irgendwie im Schwarzwald in der
Ferien. Weißt du, dort haben wir ja gedacht, wir spielen safe, oder? Und haben ja dann im Schwarzwald irgendwie so eine, wie sich dann herausgestellt hat, Seniorenresidenz irgendetwas bucht. Und haben das gemacht, weil sie gesagt, ja, der Ziggy ist super Gourmet-Küche und so. Dann war es aber nicht einmal für Gäste offen gewesen, sondern das hättest du irgendwie schon ein Jahr vorher reservieren, dass du dort kannst essen. Und das ganze Gebiet war ja eben abgesperrt gewesen, wie dort irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der geheißen, so ein Robin Hood-Typ hat irgendwie Polizisten entwaffnet und ist durch den Wald gestreift. Wir haben das Hotelgelände kaum können verloren. So ein Schritt ist das gewesen. Aber das Jahr war wirklich super gewesen.
Sehr gut.
Lago Maggiore, ich habe jetzt ein bisschen gelernt, Bötli fahren.
Ah, sogar?
Ja.
Okay, geil.
Ja, das war super gewesen. Es hat richtig. Also was ich noch nicht so gut kann, ist das mit dem Parkieren oder
eben,
Anlegen.
Sagen,
sagt man, glaube ich, Anlegen.
Ja, ja. Also auf dem See habe ich auch schon dürfen an Steuer bzw. an Steuerhebel sitzen, aber einparken, das ist tricky, oder?
Ja, also einparken habe ich noch recht schnell draußen gehabt, weißt du, jetzt so vom Herkommen,
ja.
Aber jetzt, wie bindet man das an?
Ah, ja.
Und dort ist mir wirklich passiert, so mit dem Kind und der Franzi, ja, schön angelegt, wirklich, du quasi so schräg seitwärts reinparkiert.
Ja, yeah, genau.
Und dann hat es aber mega Wellen gehabt.
Yeah.
Und dann habe ich zuerst so überlegt, ja, yeah, was heisst das jetzt? Das heisst wahrscheinlich, ich muss die Tau ziemlich eng an Dings ziehen, an Steg,
yeah.
Oder?
Wahrscheinlich genau.
Und nicht. Irgendwann habe ich so gemerkt, das schauen wir jetzt irgendwie doch recht viele Leute, die auch mit Bödeln dort sind, zu. Und ich habe es dann so angebunden und einfach so die Bojen, weißt du, wo du den hast?
Ja,
so,
ja, ja.
Das Ding schützen. So schön dazwischen, da, dass am Boot nichts passiert.
Ja.
Nachher, wo wir sind zurückgekommen vom Glas essen, haben die uns das Boot neu angebunden und es richtig gemacht.
Echt jetzt?
Habe ich so wie gesagt, der Trick ist eben, dass gerade wenn es viel Wellen hat, bindest du das eben nicht mega nöch.
Du musst Spiel haben.
Sondern so richtig Spiel und schauen, dass wenn es jetzt dran tätschen würde, dass dann die Bojen am richtigen Ort
sind. Ja, ja, siehst du, ich hätte das auch nicht gewusst. Ich weiss nur, dass es einigermaßen gefährlich kann sein, vor allem wenn du dann aus dem Boot steigst.
Ja.
Also wenn, sag jetzt mal, wenn zwischen den Steg und das Boot kommst, ist es ganz schlecht.
Gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, das ist auch so etwas, wo man mit Kindern mega muss schauen, dass sie nicht probieren, mit den Händen zu helfen.
Ja, ja, ja.
Oh Mann. Hey, und letzte Woche war ich in Rom gewesen.
Also,
das ist echt toll. Also Rom im Sommer ist der Wahnsinn.
Hey, du gehst ja praktisch jedes Jahr, gell?
Ja, aber also jetzt, letztes Jahr haben wir nicht können wegen Corona, aber sonst gehen wir immer so September, Oktober.
Ah ja.
Und jetzt sind wir eben mal im Sommer gesehen, es ist fast leer. Und es ist so eine angenehme, trockene Hitze. Und wegen Corona nehme ich an, sonst war es dem Lammix nicht so gewesen, hast du jetzt gar nicht irgendwie, weißt, können gehen anstehen und Tickets kaufen, für die Sachen zu besichtigen, sondern du hast alles online gemacht.
Ah,
du hast
ja
so einen Zeitslot gehabt, wo du rein kannst. Und hast nie müssen warten.
Das ist
hast
einfach komfortabel.
Reinlatschen.
Hey, ich muss im Fall sagen, ich habe so schlimme Reisebildungslücken. Ich war ja zwar schon irgendwie 6-mal in den USA gewesen, oder 7-mal, aber ich war noch nie in Berlin gewesen.
Was?
Noch nie. Und noch nie in Rom gewesen. Im ganzen Leben noch nie. Also es ist das, was quasi vor der Tür liegt und mit dem Auto noch machen oder mit dem Zug.
Mit dem Zug ist recht gut.
Ja. Und ich fahre ja jeden Tag von Liestel, wenn ich auf Basel gegangen arbeite, fahre ich immer im ICE Richtung Berlin. Ja, ich könnte einfach sitzen bleiben bis Berlin. Stimmt. Irgendwann
mach muss das ich doch das mal machen. Nein, wirklich. Also Berlin lohnt sich auch auf jeden Fall. Ist auch im Sommer ganz, ganz toll. Rom, muss ich sagen, ist halt vom Essen her einfach nochmal ein bisschen geiler.
Ja, geil.
Das ist so krass. Das ist so krass. Und gell, es ist auch wirklich so, Rom, kannst irgendwie zu Fuß unterwegs sein und du stolperst einfach von der einen krassen Sehenswürdigkeit in die andere.
Ja, ja. Die Dichte, gell, von denen, das ist crazy.
Wahnsinn.
Aber los jetzt mal zum Stichwort Essen. Da muss ich jetzt gleich noch ausholen. Und ich möchte alle Vegetarier und Veganer bitten, jetzt einfach die Ohren zuheben und ganz laut lä machen. Hey, ich sag dir, wir sind ja 2 Wochen im Wallis gewesen, mit der Familie vom Schwager. Und der hat eine Zimmereibude und hat von seiner Bude den grossen Anhänger, wo man 2 Tonnen zusätzlich laden kann, hinten ans Auto geschoben. Und hat das Teil gefüllt. Ey, die haben alles mitgenommen. Der hat einen riesen Grill extra eingepackt. Dann hat er irgendeinen 100 Kilo Smoker.
Also was, ein Grill und ein Smoker?
Ein Grill und ein Smoker. Ein riesen Teil.
So
und, also ein Smoker so gross wie ein Kühlschrank.
Hey,
und
nein.
Dann noch ein Kühlschrank.
Was?
Und der Kühlschrank hat einfach hat einfach gefüllt mit Fleisch. Er war bei einem Bauer und hat wirklich, ich habe ihn dann mal gefragt, was er eigentlich gezahlt hat für das. Er hat für 600 Stutz Kalbs- und Rindfleisch eingeladen, oder?
Nein, das ich.
Und dann haben wir einfach 2 Wochen lang, weil er ist passionierter Hobbykoch und hat am Morgen, jeden Morgen, hat er angefangen, das Fleisch marinieren und hat einfach, dann hat es dann so umgereicht und gesagt, schau, das gibt es jetzt Abend. Und dann einfach hat er zuerst so eine Holzart gewählt zum Smoken. Soll man Kirschen nehmen oder doch lieber auf Kiefern oder Eichen und so. Und dann hat er das gesmoked dort und wir haben jeden Abend gegessen wie Königin.
Sehr geil.
Also ich muss sagen, auch bei trüben Tagen hast du einfach gewusst, auf etwas
am kannst du dich freuen. Gut, am oben wird's gut.
Unser Sohn, weißt du, der ja so gerne isst auch. Hey, der war wie im Paradies gewesen, gell? Und unsere Tochter, die immer so ein bisschen vegetarische Anwandlungen hat, die ist einfach gnadenlos eingebrochen. machen. Die hat irgendwie, zuerst hat sie noch, sich noch ein bisschen ziert und am Schluss irgendwie so, hey, hast du mal noch ein bisschen mehr mit, von dem mit dem Knochen dran?
Hey, apropos von dem mit dem Knochen dran. Wir sind eben auch ein bisschen durchgereitet, wo wir in der Nähe von Luino sind.
Ja.
Wir haben einfach draußen einen Feuerstein gehabt. Wir haben natürlich nicht so luxuriös wie dir und haben einen winzigen Kühlschrank gehabt. Wir haben uns dann noch extra Kühlbox gekauft, okay, wo wir können einstecken. Und dort auf jeden Fall hat es aber einen Metzger gehabt im Einkaufsladen. Der Wahnsinn. Wir haben T-Bone Steaks gegessen, natürlich Ribs. Aber Ribs sind wirklich schwierig auf dem offenen Feuer.
Das ist schwierig, ja.
Und nachher hat es Tomahawk Steaks gehabt.
Hey, oh, wie geil ist das? Und, die hast du gepostet, das habe ich gesehen. Ja.
Das haben wir nachher mehrmals gemacht. Und ich bin aber nachher wirklich heimgekommen von dort und habe so gemerkt, jetzt habe ich auch ein bisschen genug Rindfleisch gegessen für ein Zeitchen.
Ja, ja.
Ich hatte dann wirklich so Lust auf Fisch und Poulet und so Sachen.
Ach so, ja, gut. Ja, ich habe sogar, ehrlich gesagt, mir vorgenommen, um so ein bisschen vielleicht so, wenn nicht vegetarisch, dann doch so ein bisschen mehr auf vielleicht einmal ein Schinkenbrötchen, aber nicht gerade so die grosse. Aber ich bin gestern Abend schon wieder eingebrochen. Ich habe einen Hotdog gehabt und zwei Würstchen verlangt.
Ich bin eingebrochen.
Ja, aber nein, ich muss sagen, wir haben es wahnsinnig genossen. Es ist nie exzessiv geworden, jetzt auch nicht mit Alkohol und so, aber wir haben wirklich, also was wir vernichtet haben in diesen zwei Wochen, ist wirklich, also ich brauche schon ein bisschen Detox jetzt. Also.
Geil. Aber genau so muss es sein, Und jetzt haben wir unsere Struktur wieder zurück und werden ganz gesunde, vernünftige Menschen bis zu den nächsten Ferien.
Ja, genau. Irgendwie fühlt es sich schon, ich weiss auch nicht, es gibt eine gewisse Sicherheit, wenn du wieder so ein bisschen einfach so die Tagesstruktur und so.
Das ist jetzt mega interessant, dass du das sagst. Franzi und ich haben darüber diskutiert, wenn du jetzt könntest wählen. Aber du müsstest auswählen.
Ja.
Entweder immer arbeiten und keine Ferien oder immer Ferien, aber dann auch nie arbeiten. Mhm. Was würdest du nehmen?
Yeah.
Und dort ist sie ganz klar gewesen. Sie hat gesagt, ja, dann Ferien, Mann.
Ist
jetzt nicht so schwierig. Und ich habe also gemerkt, nein, ich könnte es einfach gar nicht genießen. Also ich genieße es gerade darum so intensiv, weil ich ja weiss, dann am Montag geht es wieder los.
Ja, ja, ja. Also ich würde das auch sagen. Gut, man müsste zuerst mal sagen, definier schaffen, oder?
Genau.
Also wenn man darf zum Beispiel, also wenn es jetzt, sag jetzt mal, wenn es jetzt finanziell überhaupt nicht nötig hätte, dann mir würden schon ein paar Sachen einfallen. Weißt, ich würde irgendwie Themen nachgehen, Bücher schreiben, weiss auch nicht, Vorträge halten, keine Ahnung. So Zeug, wenn das nicht als Schaffen zählt, dann würde ich vielleicht für das optieren, oder? Aber Also immer so, dass ich merke schon, weißt du, so, das Umfläzen und so ist schon noch geil. Aber ich habe relativ schnell einen Sättigungspunkt erreicht.
Gell?
Ich habe relativ schnell Lust, um wieder etwas zu produzieren, um irgendwie Gedanken formen, um irgendwo etwas raushauen oder so.
Voll.
Ich glaube, ich kann nicht lange gesund überleben ohne.
Aha. Nein, ich glaube wirklich, es ging in mir auch so. Und irgendwie manchmal, glaube ich, braucht es so Sachen, die einem ein bisschen anschiessen, damit man... Ja, so wie ich kann darauf zurückschauen und sagen, das habe ich auch geschafft oder so.
Ja, ja.
Also jetzt irgendwie einfach nur Bötchen fahren und Fleisch essen, also jetzt abgesehen davon, dass ich nicht sehr alt würde werden, weiss irgendwie, ja, ich weiss nicht. Ja,
wir haben das eben, in der Ferien haben wir das auch mal diskutiert, weil ich finde, man kann eigentlich nur theoretisieren, wie es wirklich wäre, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie eine halbe Million im Jahr würdest überkommen, ohne zu arbeiten, was würdest du denn wirklich noch machen? Ich glaube, manche Sachen, die ich vielleicht durchgezogen habe und erreicht habe, vielleicht eben das, was ich geschrieben habe, oder sonst ein Buch oder eine Blogreihe oder irgendetwas, ich weiss nicht, ob ich den Biss gehabt hätte, wenn gar nichts existenziell
wirklich jetzt, also weil jetzt gerade dies zum Beispiel, wo ja irgendwie doch noch recht selbst organisiert musst dran gehen
mega,
und
ja.
immer wieder motivieren, so. Ist ja nachher nicht etwas, wo du existenziell davon abhängst. Du hättest ja können sagen, ob ich jetzt die schreibe oder nicht, ich habe ja einen Job, ich kann ja leben. Ich glaube tatsächlich, dass das Intrinsische irgendwie sehr wichtig ist.
Ja, ja. Also ich würde das auch sagen, weißt, das ist eine Leidenschaft von mir gewesen, und auch anderes Zeug, das ich gemacht habe.
Jetzt zum Beispiel dein Amt, das jetzt bei uns hast im RefLab, oder? Also das wissen viele nicht, aber der Manuel ist unser Sicherheitsbeauftragter. hat dort dann auch krasse Weiterbildungen können geniessen, schon das Jahr.
Autsch, fuck. Jetzt bin ich wirklich angekommen. Die Woche hat angefangen. Genau, jetzt erinnert man mich an meine Aufgaben, meine niederdrückende Verantwortung als Sicherheitsbeauftragter von diesem Haus hier.
Genau.
Oh, meine Fresse. Ja, nein, da würde ich jetzt sagen, das zählt jetzt nicht wirklich zu den Sachen, wo ich aus reiner Passion für die Sache. Nein, aber sonst, ich würde schon sagen, ich habe viele so Sachen, die ich gemacht habe, habe ich aus Leidenschaft gemacht. Aber wie es wirklich wäre, wenn es überhaupt nicht nötig wäre, dass du so etwas machst, weil einfach das Auskommen mehr als gesichert ist, das ist noch schwer zum
sagen. Ich glaube, das hängt mega davon ab, was jetzt dein Job ist. Also ich meine, ich erlebe jetzt zum Beispiel meine Arbeit überhaupt nicht als selbstentfremdend.
Nein.
Also es wäre jetzt etwas ganz anderes, wenn ich irgendwie immer müsste am Morgen um 6:30 neu stehen und irgendwie etwas Monotones machen. Oder etwas, weißt du, was ich jetzt gar nicht sinnvoll fände oder so.
Ja, ja, ja.
Aber jetzt irgendwie das Team da, das sind ja alles Kollegen und irgendwie was wir machen, macht wirklich mehrheitlich Spass.
Ja, voll.
Und das, was nicht so Spass macht, ist irgendwie gleich witzig, wie dann kann man mit den anderen drüber motzen und so. Also es ist ja irgendwie, ja.
Nein, also das geht mir ja genau gleich. Ich meine, es gibt ja den Spruch quasi, mach, was du liebst und du musst nie mehr im Leben arbeiten, oder? Ja. Weil es dann halt etwas ist, wo du, und das ist ja etwas, wofür uns beide sicher gilt, dass wir das machen, wo uns irgendwie wo uns unter den Nägeln brennt und wo wir eine Leidenschaft haben dafür und so. Aber ich glaube, es hat eben auch etwas Demoralisierendes, wenn im Blick auf den Lebensunterhalt überhaupt nichts mehr davon abhängt, weißt du? Ich bin nicht sicher, ob sich das. Weißt du, wir haben das so diskutiert im Blick auf, ich sage jetzt mal, es gibt ja so. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu spezifisch werde, aber es gibt ja zum Beispiel, oft ist die Konstellation so, dass ein Mann vielleicht sehr, sehr viel verdient. Einfach wirklich so, dass es einfach fahrig langt für die Familie und für alles, was man sich wünscht. Ja. Und dann Frau, die Ehefrau, irgendwo gleich dann noch mit der Zeit, wenn die Kinder grösser werden, vor allem das Gefühl hat, ich muss irgendetwas noch machen. Mhm. Und das ist nicht ganz eine dankbare Aufgabe für so eine Frau, denn irgendwie ihren Sweet Spot zu finden. Also logisch kann man das auch umkehren, aber ich sage jetzt einfach so, wie es oft der Fall ist, oder? Dass denn die Frau vielleicht irgendwo neu, ich weiß auch nicht, das Lädeli aufmacht oder genau. Einen Coiffeursalon oder irgendwie ein Kaffee oder irgendetwas.
Batikmole.
Genau, ja. Aber es ist wie von Anfang an klar, das trägt zum Lebensunterhalt von dieser Familie einfach gar nicht. Bei. Das ist eigentlich völlig nur einfach so ein Projekt, um sich selber zu verwirklichen. Und es ist nicht ganz einfach für so Leute, um dann wirklich ihren Spot zu finden, wo sie sagen, das macht mir wahnsinnig Freude, auch wenn ich mir bewusst bin, dass ich mit dem eigentlich also,
ja, aber das hängt doch mega fest damit zusammen, dass wir so in einer Ordnung leben, mindestens gedanklich, wo wir so wie sagen, das, was eben zum Auskommen beiträgt, das ist per se mehr wert als dort, wo sich jemand ausdrücken kann oder verwirklichen oder so. Und ich meine, ganz viele von den Sachen, die aber Jahrhunderte überdauert haben, also ich denke jetzt an Kunst, an Literatur etc., sind ja eigentlich Sachen, die nicht entstanden sind, weil jemand hat gesagt, ja, ich mache jetzt das, weil sonst habe ich morgen nichts zu essen, sondern die passiert sind aus einer Leidenschaft heraus. Mhm. Und ich meine, ich habe mich jetzt eben so ein bisschen mit Badik und so ein bisschen lustig gemacht darüber. Ich glaube auch, im Kern ist das ja eine Frage, die man immer wieder diskutiert, wenn es ums bedingungslose Grundeinkommen geht.
Ja,
also würden die Leute noch irgendwie arbeiten, wenn sie alle wenn für ihren Lebensunterhalt gesorgt werden? Und ich glaube, dass sie andere Sachen würden machen. Ich glaube, dass es Jobs gäbe, die mega krass muss zahlen, damit sie noch jemand macht.
Ja.
Also ich habe jetzt wieder gedacht, wo wir mit dem Zug heimgefahren sind von Rom, hey, ich weiss nicht, was mir müsstest geben, dass ich das mini Wägeli würde durch den huren Zug durchstossen, x-mal hin und zurück.
Yeah.
Wirklich, ich weiss nicht. Das finde ich so schlimm. Oder ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, in einer Kita zu arbeiten. Weißt du, bei dem Lärm die ganze Zeit. Ich meine, ich finde schon meine Kinder nervig, wenn sie laut sind. Aber fremde Kinder, das ist ja wirklich einfach ein hässliches Geräusch.
Hey, das geht mir im Fall auch so. Das geht mir wirklich auch so. Ich habe gerade knapp genug Empathie und Geduld für meine Kinder. Aber andere Kinder gehen mir so schnell auf den Zeiger.
Oder?
Das ist
mega.
Unglaublich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich muss sagen, ich bin weniger pessimistisch wie früher im Blick auf die Frage bedingungsloses Grundeinkommen. Früher hätte ich gedacht, jeder wird das System gnadenlos ausnutzen.
Nein,
und so.
Nie.
Und das glaube ich,
das glaub ich nicht.
Auch nicht mehr. Aber ich glaube gleich, dass es ein Anreiz ist, dann zum eben zusätzliches Einkommen generieren mit etwas, was man macht mit einem Job, wo einem im besten Fall natürlich erfüllt, aber wo dann eben auch über das Grundeinkommen aus etwas generiert. Oder ich glaube, das hat schon, das ist irgendwie eine Motivation, die man nicht unterschätzen sollte.
Ich weiß nicht, ich denke halt dort nachher oft, wenn du jetzt so mega money-driven bist, oder dann kannst du dann nachher die Sachen kaufen, du kannst irgendwie weit weg in der Ferien, du kannst, das ganze Zeug. Aber im Prinzip, normalerweise jetzt, hast du ja gleich einfach nur 5 Wochen Ferien im Jahr, wenn alles einigermaßen normal läuft.
Ja.
Und irgendwie können ja die 5 Wochen, die du dort hast, niemals kompensieren, dass du unter der Woche etwas würdest machen, was du nicht gerne machst.
Ja. Ja, oder wir tun
die Leute,
die so leben müssen, quasi von Wochenende zu Wochenende und von Ferienwoche zu Ferienwoche, weil es zwischendurch einfach aufreibend. Aber da muss man auch sagen, das ist natürlich auch ein Privileg, das wir haben.
Das ist völlig klar. Aber ich glaube, eben jetzt bedingungsloses Grundeinkommen würde Ende dazu führen, dass du die anderen Jobs, wo halt wirklich einfach mühsam sind und langweilig sind oder so, die also müsstest ganz, ganz krass zahlen.
Aufwärts.
Dass das noch jemand macht, ja, logisch.
Ja.
Logisch.
Mir ist einfach aufgefallen, ich habe ja so ein Philosophie-Geschichte-Projekt, wo es dann einen Podcast sollte geben, bald einmal. Und dort ist mir aufgefallen, dass bei diesen griechischen Philosophen die allermeisten sind einfach aus fucking gutem Haus.
Ja,
die haben sich einfach, das ist quasi die Crème de la Crème, die haben sich das können leisten, am Morgen früh sich zu überlegen, unter welchem Baum soll ich heute hocken, um über das Leben nachdenken. Ja. Und haben dann aber auch ganz nobistische Konzepte, also bis hin zu eben Platon und Aristoteles denn und so, wo irgendwie so findet, ja, die Philosophen eben, die sollten den Staat regieren und das ist das Höchste, wenn man nachdenken kann. Mhm. Aber dann braucht es einen ganzen Stand von Leuten, die sind quasi zu blöd zum Denken, die müssen einfach die Arbeit machen.
Oder? Ja, genau. wo nachher so wirklich eine Gesellschaftsordnung ist. Und dort, glaube ich, aber ist das schon eine Tradition gewesen, die sehr, sehr wirkmächtig ist, auch ganz lang, also noch mit Adel und Klerus
dran. Ja.
Wo wahrscheinlich schon mit der Reformation so eine richtige Aufwertung von der Arbeit ist gekommen.
Ja.
Also ich meine, dann mal hat man noch irgendwie gesagt, es ist eine Art Gottesdienst, wenn man so will.
Ja, genau.
Heute würde man sagen, es ist eine Art Selbstverwirklichung. Im Idealfall. Es sind natürlich beides extrem hochstilisierte Konzepte, die aber irgendwo auf das reagieren, dass man Arbeit als etwas Niedriges, als etwas Mühsames, als etwas Blödes sieht. Und ich selber würd schon sagen, ich glaube, dass eine Gesellschaft auch daran messen kann, wie viele Leute quasi mit einer tollen Beschäftigung können ihren Unterhalt bestreiten.
Ja, absolut.
Und was mir mehr Sorgen macht in unserer Gesellschaft, ist so die neue Aristokratie, die eben nicht entsteht durch Männer oder Frauen, die wahnsinnig hohe Gehälter haben, sondern einfach durch die Erbdynastie, die es gibt.
Ja.
Also ich meine, wenn wir die Zeit ein bisschen vorantreiben, kannst du sagen, etwa so in 100 Jahren gehören wahrscheinlich sämtliche Immobilien noch als Bahnfamilie in der Schweiz, oder?
Ja.
Es geht ja gar nicht anders.
Yeah.
Es geht ja gar nicht anders. Weil die vererben das ja immer weiter, die haben immer Mieteinnahmen, natürlich müssen sie das Zeug unterhalten, aber die verdienen daran.
Ja.
Und für die und für mich ist es unter keinen Umständen, obwohl wir beide gute Löhne haben, möglich, in einer Stadt ein Haus zu kaufen.
Ja.
Völlig unmöglich.
Ja, wirklich.
Also auch eine Wohnung wäre schon crazy, oder?
Es ist absurd.
Und dort musst du wirklich sagen, dort ist irgendwie etwas passiert, wo nicht so geil ist.
Ja.
Also es gibt so einen Geldadel und der wird immer wie spitzer. Mhm. Also es werden immer wie weniger in der Schweiz und die werden immer wie mehr haben.
Ja.
Und Und dort nervt es mich halt nachher wahnsinnig. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, 1. August reden, Margo Chiesa und seine Kollegen von der
SVP? Voll nicht. Jetzt kannst du mich ein bisschen nachbilden, weil ich habe ehrlich gesagt nur Thema, Netflix weißt, geschaut.
Wo mich ja schon vor der Ferien so beschäftigt hat, so das Gerede vom Stadt-Land-Graben.
Ja, ja, ja.
Oder? Und die SVP hat jetzt irgendwie gemerkt, irgendwie haben wir im Moment wenig Angst vor Flüchtlingen und irgendwie ist das mit der EU auch gerade auf Eis, oder? Mit dem Rahmen Abkommen und so. Jetzt brauchen wir ein neues Thema und jetzt machen sie Stadt-Land-Graben. Oder? Mhm. Also quasi, wie hat der Chiesa gesagt, die Edellinken, die der Landbevölkerung vorschreiben, wie sie zu leben haben. Oder?
Ja.
Und ich finde das so absurd und pervers, weil sie wirklich Leute verarschen mit dem. Es sind nicht die Edellinken, die irgendjemandem irgendetwas vorschreiben. Und es ist auch kein Stadt-Land-Graben, was es in der Schweiz gibt. Weil praktisch alles zu der Stadt gehört, geografisch gesehen.
Ja, Agglomeration ist riesig.
Also sogar du in Liestal gehörst eigentlich zu einer Stadt.
Ja, ja.
Wenn die ganzen Agglomerationen dazu zählst, sind wir weit über 70% städtisch, oder? Mm. Und auch die Leute auf dem Land sind ja überhaupt nicht irgendwie Hinterwäldler oder so. Ich meine, die hören ihre Musik auch über Spotify, die schauen ihre Serien auch über Netflix. Also das ist alles irgendwie vorbei mit dem Shit. Mm. Aber das, was ja wirklich soziale Problem wäre, wo bei uns wird Spannungen auslösen, ist tatsächlich das, dass du einfach Leute hast, die besitzen Immobilien und du hast Leute, die werden nie Immobilien können besitzen.
Ja. Ja.
Nicht einmal auf dem Land.
Ja, aber findest du nicht, dass die... Jetzt, ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was dich dort aufgeregt hat, weil es gibt doch das Phänomen von der Edellinken. Also weißt, ich sage jetzt mal, es gibt doch das Phänomen, es ist ja nicht nur eine Karikatur. Es war super spitzenverdienende Stadtbewohner, die ganz links abstimmen und ökologisch und weiss ich was, hochmoralisiert denken und so und gerne den Stab brechen über denen, die irgendwie zu viel, weiss auch nicht was, zu viel Fleisch essen oder Auto fahren oder irgendetwas, aber die nicht bewusst sind, aus was für einer wahnsinnig privilegierten Situation sie die Urteile überhaupt können fällen und wie bevorzugt sie eigentlich sind, dass sie sich denn, dass sie sich ihren Tesla können leisten oder so, weißt?
Aber das ist eben, glaube ich, die grosse Lüge
drin. Nein, das...
Weil die, also... Jetzt eben Edellinke, wie viel wären denn das in der Bevölkerung? Ja, die gewinnen ja allein, die gewinnen allein nie eine Abstimmung, oder?
Nein.
Also am Schluss,
aber das
entweder sind sie reich, dann profitieren sie sicher mindestens persönlich direkt nicht durch eine linke Stadtregierung, die sie ja dann würden wählen, in dieser Logik.
Mhm. Ja.
Das, was doch die meisten Linken fordern, sind gleiche Chancen und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, so dass andere, die nicht schon mit dem Silberlöffel auf die Welt gekommen sind, daran auch teilnehmen können.
Mhm. Ja, ja. Ja, im besten Fall ist es so, aber es gibt ja in den Sinusmilieus die Postmateriellen. Und es ist ja witzig, dass die Postmateriellen eigentlich zu den bestgestelltesten Milieus in der ganzen Sinusmilieu-Landschaft gehören. Das sind Leute, die überdurchschnittlich verdienen und sich aber postmateriell identifizieren. Also die sind die haben alles, was sie brauchen oder mehr als sie brauchen und verstehen sich als postmateriell. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein bisschen eine gewisse Ironie ist ja da dahinter, oder?
Ja, also weißt du, ich denke einfach, es ist nochmal, also was ich schon verstanden ist, dass man irgendwie sagt, ja klar, wenn es dir gut geht, dann kannst du auch, wie soll ich jetzt sagen, verschwenderischer, grosszügiger oder was auch immer sein. Aber es ist ja eigentlich nicht so, dass das nachher die grosszügigsten und zufriedensten Leute sind, die jetzt du nennst, in der Sinus-Milieu-Studie. Mhm. Und das wäre übrigens auch nicht das, was der Chiesa mit den Edellinken meint.
Ah, ja.
Das ist ja ein Feindbild, das so einfach in der Realität gar nicht existiert.
Ja,
also wenn jetzt anschaust, wer gehört denn jetzt in die Stadtregierung rein, sind das ja nicht einfach irgendwie Millionärstöchter, die jetzt dort dann irgendwie den Leuten vorschreiben, wie sie zu leben haben oder so. Das ist ja ein völlig, völlig verzerrtes Bild. Es geht doch am Schluss irgendwo darum, dass man wie ein Bild machen will. Es gibt die arbeitende, herzschuftende Bevölkerung, die Bützer, wo noch die Frau zu den Kindern schaut daheim.
Genau.
Und dafür brauchen sie aber auch zwei Autos, die mit Diesel fahren.
Das Göhle-Publikum.
Ja, genau, das Göhle-Publikum, oder?
Mhm.
Ja, und Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Strategie ist. Weil rein rational kann eigentlich nur irgendjemand, der gesellschaftlich jetzt nicht wahnsinnig viel auf Zusammenhalt haltet, wo das alles nicht so wichtig findet, wie weit wir auseinanderdriften und selber sehr, sehr, sehr viel Geld hat, jetzt aus Eigeninteresse meine ich, SVP wählen. Und das ist eben nicht der Büezer. Das ist wie die Verarschung an dem ganzen Ding.
Ja, ja, ja.
Der Büezer müsste eigentlich immer sagen, nein, ich wähle irgendwie grün oder grün-rot oder so. Dann fährt er immer besser. Also ich habe es ja selber
erlebt. Ja, ja.
Ich war in Bern, dort haben wir zwei Kinder gehabt. Ich habe 4'500 Franken verdient an der Uni und Franzi hat noch studiert. Und wir haben unsere beiden Kinder in der Kita gehabt für 300 Stutz im Monat. Das ist einfach geil.
Ja, ja.
Weil
ja,
mehr könntest du dir aber auch nicht leisten. Denn.
Ja, ja.
Und du könntest nicht weiter studieren oder du könntest selber deine Disney machen und arbeiten und so. Und das alles wird dann ermöglicht. Und dort würde ich sagen, ja, das habe ich wirklich so zum unteren Teil vom Mittelstand gehört, bei meiner Family. Nachher wechselt das, wenn du irgendwann eine Ausbildung abgeschlossen hast und beide haben Jobs und juhu. Und dann zahlst du aber auch recht viel.
Du zahlst, ja.
Aber
ja.
Ich finde das nachher in Ordnung.
Ja,
und,
ja.
Und wenn, ja, aber das ist doch nicht Edellink und sondern du weißt irgendwie, dass man solche Sachen nur als Gemeinschaft zusammen löst.
Ja.
Also, dass ich im Prinzip profitiert habe und dass es jetzt auch richtig ist, dass andere jetzt können profitieren können.
Ja, ja.
Und dann kann er selber wieder es für andere ermöglichen, ja, dass ja. Sie...
ja. Ja, also ich habe, wenn ich so zurückdenke, ich habe auch schon halb so viel verdient wie jetzt, aber mir eigentlich nicht so viel weniger können leisten, oder? Wie,
ja.
weil du einfach halb so viel Krankenkasse, fast keine Steuern zahlst und so. Genau. Aber und also grundsätzlich ist es schon richtig, aber wenn ich dich jetzt richtig höre, du hast ja am Anfang, also von dem, wo es jetzt politischer geworden ist, hast du dich aufgeregt, auch über die, sag jetzt mal, über die Schere, die sich immer mehr auftut. Und das Problem, ja. wo ich sehe, ist schon, dass eigentlich der Mittelstand wahnsinnig geschröpft wird, oder? Und das ist jetzt das wäre dann eine Politik, die von der SVP gerade nicht unbedingt verhindert wird.
Nein, oder? Also der Mittelstand hat doch in der Regel das Interesse, dass Kinder gut betreut werden, dass wir gute Versicherungen haben. Mhm. Und natürlich wäre man meistens froh, man würde nicht absurd viel Krankenkassen und Steuern zahlen.
Ja.
Das ist schon so. Auf der anderen Seite liegt das ja einfach daran, dass wir Einkommen sehr hoch besteuern im Verhältnis zu dem, wie wir Besitz besteuern.
Ja, genau.
Und dann kannst du sagen, ja, die zahlen ja schon immer eine Vermögenssteuer, darum müssen sie das nachher beim Erben nicht nochmal. Aber durch das ziehst du halt solche Dynastien gross. Und
ja,
das ist die Schere, die wir haben.
Ja,
nicht
ja.
die zwischen Stadt und Land.
Ja, ja. Ja, ja.
Nein, aber also das merkst du jetzt während Corona sind ja viele Leute, die in der Stadt haben gewohnt, aufs Land.
Ja.
Vorher sind halt viele, die irgendwie als Studis oder in der Ausbildung in einer Stadt sind, nachher dort bleiben hängen. Aber das ist doch jetzt nicht irgendwie ein Mentalitätsunterschied zwischen Belp und Bern oder zwischen Brattelen und Basel, wo jetzt irgendwie musst du sagen, das ist ein komplett anderer Schlag Leute. Also da musst du ja so provinziell sein, dass du das denkst.
Ja, jein. Also doch, was ich auch würde sagen, es gibt so eine Durchlässigkeit zwischen Stadt und Land oder so ein Zusammenwachsen von Stadt und Land, auch mit diesen grossen, weitläufigen Agglomerationen, dass du auf dem sogenannten Land genauso Weltenbürger findest und Metropolitani, irgendwie viel gereiste, bildete Menschen und so. Das würde ich auch sagen, das ist keine Frage. Oder? Das siehst du allein schon daran, dass ganz viele Leute lebensphasenbedingt eben Studium und so in der Stadt und dann vielleicht noch in WG und dann irgendwie verheiratet und so. Und wenn es ein Kind gibt, dann zieht man aufs Land raus. Aber das sind ja Leute, die quasi in der Stadt sozialisiert oder gebildet und so geworden sind. Das durchmischt sich sehr stark. Dass das Land selber auch so eine gewisse eigene, so eine Eigenlogik mitbringt, denn so, dass es sich anders anfühlt und sich das Leben anders gestaltet, wenn du in einem Einfamilienhäuschen in Sissach wohnst, als wenn du in einer Dachwohnung im Basel-Stadt wohnst. Das hat schon etwas, oder? Also es gibt dann schon, du merkst, dass es fühlt sich anders an und du wirst dann auch so ein bisschen halt ländlich, wie soll ich sagen, so gewisse ländliche Eigenheiten, die sich dann einschleichen, oder? Das merke ich schon, wo wir von Basel-Stadt ins Basel-Land, Basel-Biet gezogen sind, oder?
Ja, ich weiß. Ja, also bei gewissen Sachen kann ich mir das vorstellen. Ich selber lebe Stadtleben halt sehr sozial und nah beieinander, ja, und im Austausch etc. Würde jetzt aber sagen, dass es das bei ganz, ganz viel so intakte Dorfstrukturen eben nicht gibt.
Ja.
Also wo man, und das ist ja eigentlich am Schluss etwas, wo recht wichtig ist, dass man noch andere Menschen sieht und nicht irgendwie in seinem Gärtli oder in seiner Wohnung, ist ja wurscht was, für sich selber abgeschieden wie ein Idiot quasi lebt.
Ja, und was man auch muss sagen, auch all diese stolzen Stadtbürger und so, Städte entwickeln natürlich ihre eigene Provinzialität.
Natürlich. Aber weißt du, Manu, das alles, also eben, ich will ja gerade nicht den Stadtlandgraben aufreißen, sondern was ich nicht verstand, bei all diesen Beispielen, wo ich dir würde zustimmen, also dass du sagst, ja, man zieht aufs Land und ist vielleicht vorher in der Stadt gewesen, kann ein Weltbürger sein, etc. Wo ist denn der Moment, wo jetzt jemand, der aufs Land zieht, bevormundet wird von edellinken Stadtbürgern? Ich sehe es wirklich nicht. Weil sehr oft sind das ja nachher Leute, die Häuser kaufen, die bekämen jetzt zum Beispiel ganz konkret wegen CO2-Gesetz, wo die Grünen und die SP fordern, könnten die günstiger ihr Haus sanieren. Mhm. Also wo genau werden sie bevormundet?
Also
CO2-Steuer, die ist auf dem Land gar nicht so mehr bestritten gewesen als in der Stadt. Das war eine Altersfrage gewesen, oder? Also das sind nachher alles so Sachen, die ich finde, dort wird ein Feindbild geschaffen, das in der Realität einfach nicht existiert. Und es erinnert mich wahnsinnig an das, wie sie mit der Thematik der Geflüchteten sind umgegangen, mit der SVP. Immer, du baust irgendwo einen Pappkamerad auf und den kannst du für alles verantwortlich machen. Oder?
Ja, und das Ganze im Anliegen, die zu mobilisieren, die sich selber zu der Landbevölkerung zählen und das Gefühl haben, da haben wir jetzt eine Partei, die für unsere Anliegen streitet, was eben dann de facto an vielen Stellen gar nicht wirklich stimmt. Also, dass viele Angehörige vom Mittelstand würden sehr wahrscheinlich mit einer gemäßigt linken Regierung besser fahren.
Stimmt. Oder? Du hast vorhin Stadtcharakter angesprochen. Ja. Ich mache jetzt ein ganz abruptes Thema, weil ich das noch erzählen.
Es ist mir eher jetzt politisch.
Ich bin jetzt Saisonkartenbesitzer geworden bei IB.
Hör auf.
Ja, für meinen Sohn.
Okay.
Ich meine, im Jahr, wo der FCB wieder Meister wird, also quasi, ja, kann man ja dann auch mal wieder mit dem Sohn Fußball schauen. In Bern. Nein, auf jeden Fall, ich war also bei einem Match gewesen, nicht mit meinem Sohn, sondern mit einem Kollegen. Und zwar in der Fankurve von IB. Das kann man auch als FCB-Fan machen, weil IB hat gegen GC gespielt. Also vielleicht für dich als Fußball ignorant.
Ja, ignorant, ja.
Du liebst immer, also nein, man muss so sagen, man hasst immer GC mehr, als man irgendeinem anderen Gegner nicht möchte den Sieg gönnen.
Ja, genau.
Also auf jeden Fall bin ich in dieser Fankurve und habe mich dort so wirklich darauf eingestellt, dass das geht jemand ab wie im Joggeli, oder? Und so denkt. Aber weit gefehlt. Du, die Berner, das ist eine Fußballkultur. Also da wärst jetzt du mit deiner Tochter glücklich.
Dort. Echt jetzt?
Das ist wirklich so, gell? Ich bin so im Modus, ich gehe ja an so Spiel, weil ich gerne rumschreie, oder? Und auch beleidigen und so. Oder? Und ich komme beim Zeug rum, bin wirklich stockheiss am nächsten Tag, oder? Und rief vom Schiri alle Schande und so, oder? Und merke, ich bin irgendwie fast der Einzige dort. Die anderen haben sich irgendwie so, ja, ich glaube, den kann man geben, ja, oh, ich hoffe, der hat sich nicht zu fest weh gemacht. Ui, 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 ui.
Also, ich bin mit einem Freund, der auch eine Saisonkarte im Joggeli hatte, ja, bin ich mal in den Muttänzer.
Das ist aber anders, oder?
Aber da bist du nachher bist mit Bier vollgeschüttet.
Ja, natürlich.
Nach jedem Goal hast du einfach
einen halben Liter Bier in der Fresse. Die GC-Fans, die irgendwie, ich glaube, so Ultras sind das gewesen, oder? Die nicht reingekommen sind, die haben einfach draußen ein mega Feuerwerk abgelassen, das sie einfach in Gang geschossen haben vom IB-Stadion, also vom Wankdorf. Weil ich mir so überlegt habe, hey, wie lange würde ich das gehen beim Joggeli, bis die weg wären? Ich glaube, die könnten da gar nicht her.
Nein.
Also die Berner Fans sind wirklich jetzt gerade für fremde Fötzel wie mich etwas wahnsinnig angenehm. Also da gehst du wirklich gern.
Ja, da würdest du sogar mit dem FCB-Trikot würdest nicht verklopft werden. Oder?
Also ich hatte das ja mal gehabt, wo der Theo noch nicht IB-Fan war. Dass er mit dem FCB-Trikot angestanden ist. Und zwar wirklich gerade neben den ganzen Fans dort, die zu Kurve sind. Und das ist einfach sehr herzig. Sie sind wirklich so gekommen und haben Handshake gemacht mit ihm und so viel Glück und der Dieter da. So dachte ich, oh ja, was ist los mit euch?
Ja, aber so müsste es eigentlich schon sein. Obwohl ein bisschen mehr Leidenschaft oder so ein bisschen aus sich rauskommt, darf man ja schon. Aber,
das stimmt.
Aber so das absolut Nein, aber so
das Faire finde ich eigentlich sehr geil.
Ja, ja. Also wenn ich jetzt im Joggen, ich meine, gestern bin ich ja im Gottesdienst am Abend und wir sind ja direkt neben dem Joggeli oder im Lehmann-Quartier. Ja, genau. Und ich bin nicht angekommen. Ich bin 20 Minuten um das Quartier herumgefahren. Ja. Polizei, alles abgeriegelt. Da stehen dann so 100 Reihen mit Leuten in vollpanzerig Montur. Stehen da in einer Kette nebeneinander, weißt du, vor dem Dings. Also die regeln alles ab. Ja. Und dann habe ich die Polizei gefragt, ja, wie komme ich da ins Lehmann? Ja, im Moment kommen sie gar nicht da. Dann musst du irgendwo im Giet aussen musst parkieren, wie alles abgeriegelt ist. Und das ist ein riesen Aufgebot. Also wenn ich schon nur denke, was das kostet, um die Sicherheit... Das ist krass. Also das wirst du auf Tickets draufschlagen, wird niemand mehr Fußball schauen.
Ja, das ist jetzt wieder so... Bis jetzt bin ich wieder gewesen. Aber das wäre ein ganz dummer Vorschlag, wenn man das machen würde.
Wieso?
Nein, weil das, was gefährlich ist daran, ist ja nicht... nach Verursacherprinzip der Fan, der sein Match schauen, sondern sind ja Leute, die genau den Aufmarsch von Fans und die Öffentlichkeit nutzen, um ihren Scheiß zu platzieren. Und das hätte ich sonst einfach nicht mehr anders, wenn das nicht mehr bei Fußballmatch wäre.
Ja.
Doch, Manu, Idioten suchen sich immer ein Ventil.
Das ist wahr. Das ist wahr, ja.
Das glaube ich jetzt wirklich. aber ich merke das immer wieder, wenn man mit Nicht-Fußball-Fans redet, dann sagen sie immer, ja, wenn man alles müsste zahlen, was dort oben wirklich entsteht.
Ja gut, das ist schon krass. Also wenn Polizisten Tausende von Überstunden mitmachen, um irgendein Stadion absichern, dann muss ich sagen, also... Ja.
Ja, dann haben sie einfach falsche Schichtpläne, oder? Ich meine, du weißt ja, wenn das die spielen.
Ja, die holen die ja von überall, die Polizisten müssen die ja zusammenziehen von überall, damit es genug... Also.
Nein, und ich finde das auch mega schade, dass man das muss, gell?
Ja, ja.
Also das ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass, wenn es jetzt keine Fußballmatch mehr gäbe, dass das dann einfach weg wäre. Ich meine, es ist jetzt gesehen während der Corona-Zeit, oder? Dann ziehen sie einfach ihre T-Shirts ab und schreiben irgendwie drauf, dass es Covid nicht gibt und gehen halt auf den Bundesplatz. Dann musst du den räumen, oder? Also, ja.
Okay, ja gut. Gut. Also sollen wir den Bogen schliessen an dieser Stelle? Ja,
vielleicht noch so mit einem kleinen Ausblick. Was erwartet dich diese Woche? Was sind deine Highlights? Auf was freust du dich?
ich bin heute Morgen aufgestanden, da hinkommen, jetzt nehmen wir die Folge auf. Ich weiss noch nicht, was mich alles erwartet. Also, jetzt müssen wir jetzt zuerst mal Pläne schmieden, was wir alles noch vorhaben.
Genau,
also Ideen habe ich, aber ich weiss einfach echt noch nicht, was ich alles mache diese Woche. Ja. Weisst es du?
Ja, also für mich ist es Highlight, dass meine Mutter die Woche anfängt als Hüte für Kinder.
Oh, wow.
Wir haben ja bis jetzt amix eine Nanny gehabt.
Ja.
Und jetzt organisieren wir das anders mit der Mami zusammen und so. Und ja, ich freue mich sehr auf
das. Da kommt sie auf Bern?
Ja, ja. Krass, gell?
Ja, krass.
Ja, das ist wirklich mega toll. Die Kinder freuen sich auch mega. Und morgen kommt der Theo heim aus seinen Oma-Ferien. Auf das freue ich mich auch sehr. Und dann gehen wir eben schauen, IB gegen Cluj.
Mm.
Ja, auf das freue ich mich.
Das ist so mein Highlight für die Woche. Wann? So oben um 8:30 morgens, so oben um 8:30. Ja.
Wow.
Ja.
Ja, genau. Gut, du denn.
Du könntest vielleicht auch mal mit deinem Sohn an einem Match, Manu.
Ja, du kannst ja mal mit ihm gehen. Hey,
nein!
Kannst du ihm so erklären?
Hey, nein! Er erklärt es dir, Mann.
Ja, ja, er erklärt mir jetzt schon Zeug. Papa, musst nicht jubeln, das war Offside. Okay.
Ja, hey, aber das ist im Fall sehr schlimm. Das, nur noch, den noch ganz geschehen, den muss ich noch loswerden. Ich merke so, ich kann fast nicht mehr Fußball schauen seit dieser scheiß EM.
Ja.
An der EM war ja irgendwie gewesen, etwas passiert.
Ja.
Und nachher, wie das beurteilt wird, also ob das jetzt irgendwie eine Tätlichkeit war oder ein Goal oder ob es eine Offside-Position ist oder irgendein Flitzer auf dem Feld ist oder so, findest du ja nachher erst raus durch einen Video Assistant Referee. Und irgendwie habe ich jetzt gemerkt, wenn ich jetzt wieder Match schaue und es passiert ein Goal, dann kommt nicht mehr das
Du bist immer am Warten, mal schauen, ob es zählt.
Mal schauen. Oh nein, es gibt ja gar keine Farbe mehr. Das war wirklich recht schlimme Konditionierung, die EM.
Ja, ihr Lieben, das ist unser Start nach der Sommerferien. Wir freuen uns extrem, um mit euch wieder unterwegs zu sein. Jede Woche am Montag heisst Schall und Rauch. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen.
Habt's gut.